Herzlich willkommen bei Schüchtern bis Nüchtern, dem Publicity-Podcast mit André Puchter und chilligen Gästen. Fast live aus Berlin.
Was passiert eigentlich, wenn ein Traum wahr wird und plötzlich alles möglich scheint? Ein Lottogewinn steht für Glück, für Freiheit und Neuanfang. Doch für viele beginnt in diesem Moment nicht nur Euphorie, sondern auch Überforderung. Mein heutiger Gast begleitet Menschen genau in diesem Augenblick. Er ist Großgewinnberater bei Lotto Berlin, spricht mit Menschen, deren Leben sich über Nacht verändert hat und hilft ihnen, einen klaren Kopf zu bewahren, Entscheidungen zu ordnen und sich selbst nicht zu verlieren. Herzlich willkommen bei Schüchtern bis Nüchtern, Lutz Trabalski.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich und ich warte auf Ihre Frage.
Ja, lieber Herr Trabalski, da starten wir doch direkt ins Gespräch. Und wann haben Sie denn das letzte Mal eigentlich Lotto gespielt?
Das letzte Mal Lotto gespielt habe ich am letzten Samstag, weil ich beim Lotto-Jackpot dabei sein wollte.
Das heißt, Sie glauben selbst auch an das große Glück und ja, Sie sind dann durchaus auch offen für den eigenen Gewinn.
Auf jeden Fall. Also wenn ich das nicht machen würde, dann wäre ich, glaube ich, hier auch in der falschen Position. Natürlich, aber es ist Glückssache und ich hoffe, dass ich einmal auch Glück habe.
Ja, das wünschen wir Ihnen alle, das wünschen wir uns auch alle. Ich spiele selbst Lotto. Ich bin jede Woche immer total aufgeregt, wenn dann doch wieder die Zahlen verkündet werden. Aber lieber Herr Trabalski, wenn Geld plötzlich keine Rolle mehr spielt bei vielen Menschen oder zumindest bei den Gewinnern, ja, was wird für diese Menschen dann eigentlich wirklich wichtig?
Das kommt im ersten Augenblick gar nicht so raus, aber man merkt sehr schnell oder die Gewinnerinnen und Gewinner merken sehr schnell, was wichtig ist im Leben. Und das sind so zwei Dinge. Das ist ein gesundes Umfeld, das heißt, dass ich Familie, Freunde habe, auf die ich mich verlassen kann, egal wie dick mein Konto ist oder wie hoch mein Gewinn ist. Und das Zweite ist natürlich Gesundheit. Und beides durfte ich im Rahmen meiner Tätigkeit kennenlernen, dass Menschen, Gewinnerinnen und Gewinner festgestellt haben, Geld ist nicht alles.
Ja, über das Thema sprechen wir gleich noch. Wie wird man denn Großgewinnberater oder wie es so oft heißt, ein Fahrlehrer für Lottogewinner? Und was hat Sie persönlich an diesem Job gereizt?
Also es gibt keinen Ausbildungsberuf. Ich bin ein bisschen dazu gekommen wie die Jungfrau zum Kinde. Ich bin bei Lotto Berlin der Leiter Kundenservice und da ist eine Tätigkeit, die Gewinner und Gewinnerinnen auf den ersten Schritten in ihrem neuen Leben zu begleiten. Das ist also sozusagen so ein kleiner Nebenerwerb, ist aber im Laufe der Jahre, und ich mache das jetzt fast 20 Jahre, eigentlich meine Lieblingsbeschäftigung geworden. Und da komme ich auch gleich zu dem Grund, weil ich lerne hier ganz, ganz tolle Menschen kennen. Ich liebe Menschen und ich lerne sie natürlich in einer besonders schönen Situation kennen, vielleicht in der schönsten Situation, die man sich vorstellen kann. Es gibt kein Wenn und Aber, sondern der Gewinn ist steuerfrei. Und das ist eine Situation, das haben nicht viele Menschen im Leben, dass sie jemand anders kennenlernen in einer solch entspannten, aber auch angespannten Situation.
Und wie sind Sie damals zu Lotto Berlin gekommen? Der Berufswunsch Großgewinnberater, der hat Sie ja wahrscheinlich jetzt nicht seit der Jugend verfolgt.
Das stimmt. Aber wenn ich sie gewusst hätte, vielleicht nein. Ich habe einen ganz, ganz wilden Lebenslauf hinter mir und ich habe von Hause aus technischen Umweltschutz studiert, als ich mit dem Studium fertig war. Gab es leider keinen Arbeitsplatz für mich und ich habe schon immer bei Lotto, so nennen wir das, bei der Deutschen Klassenlotterie Berlin gearbeitet und bin dann über so eine Hilfstätigkeit, über eine Teilzeittätigkeit dann in dieses Unternehmen hineingewachsen, habe hier ganz verschiedene Positionen bekleidet, habe auch diverse Fortbildungen erlebt und am Ende meines Berufslebens kann ich jetzt sagen, bin ich jetzt seit knapp 20 Jahren Leiter Kundenservice und da auch total happy. Und das ist das, was ich mir immer gewünscht habe, etwas mit Menschen zu machen. Auch wenn, und das glauben ja immer viele nicht, ich bin ja nicht nur Gewinnberater, sondern ich bin auch Leiter Kundenservice. Das heißt, Reklamationen, Beschwerden gehören natürlich auch zu meinem Alltag.
Also Sie begleiten Menschen in einem Moment, von dem viele von uns träumen. Wie fühlt sich denn dieser erste Kontakt mit einem Großgewinner für Sie an? Jetzt sind Sie schon routiniert seit vielen Jahren dabei. Erinnern Sie sich denn noch an den allerersten Lottogewinner, dem Sie begegnet sind?
Ja, an die erinnere ich mich. Warum die? Weil es waren zwei Brüder. Aber um auf Ihre erste Frage zu antworten, es ist schon Routine, aber es ist immer wieder neu, weil mir immer wieder ein anderer Mensch, andere Menschen gegenüber sitzen. Und diese beiden Menschen, die ich beim ersten Mal, und ich werde es wahrscheinlich mein Leben lang nicht vergessen, kennenlernen durfte, die einen hohen Gewinn hatten, hatten auch gleich ein Alleinstellungsmerkmal, was sie in meinem Gedächtnis hat verbleiben lassen.
Und so ein Großgewinnberater, der kommt ja meist dann ins Spiel, wenn Summen gewonnen werden, die weit über den Alltag hinausgehen. Also wahrscheinlich Hunderttausende, Millionen oder sogar zweistellige Millionengewinne. Um welche Summen geht es denn da in der Regel?
Also es geht schon im Normalfall um Millionenbeträge. Unsere oberste Grenze in Deutschland sind 120 Millionen. Davon dürfte ich schon zwei Menschen kennenlernen, die einen derartigen Gewinn erzielt haben. Aber wenn jemand der Meinung ist, dass er 10.000 Euro gewonnen hat und der möchte trotzdem mit mir sprechen, warum nicht? Es gibt Lebensumstände, die vielleicht dazu führen, dass man doch eine Beratung braucht, ohne dass ich mache keine Finanzberatung, ich mache keine Beratung, rechtliche Beratung, sondern es ist eher so eine Art Lebensberatung, die ich hier mache.
Und diese Lebensberatung, die machen Sie in einem Lottohaus, das ist Mitte der 50er Jahre, glaube ich, erbaut worden, nahe dem Adenauerplatz in Charlottenburg, Wilmersdorf in Berlin.
Das ist korrekt. Und das ist ein sehr schlichtes Büro. Und ich will gleich mit dem ersten Vorurteil aufräumen. Ja. Hier gibt es also weder einen Kühlschrank, wo der Sekt kalt steht, noch gibt es irgendwie ein schönes Sofa, sondern wir sitzen hier an ganz handelsüblichen Büro, auf handelsüblichen Bürostühlen an einem Tisch. Und das ist auch gut so, dass die Atmosphäre eher nüchtern ist, weil das, was ich mit den Gewinnerinnen und Gewinnern bespreche, soll in einer nüchternen, klaren, sachlichen Atmosphäre verlaufen. Und wenn jemand feiern möchte, dann soll er das tun, aber eben nicht bei uns im Lottohaus, weil das nicht der richtige Ort.
Sehen Sie, das verbindet uns ein bisschen. Die Atmosphäre bei mir im Podcast ist eher schüchtern bis nüchtern. Aber was uns nicht verbindet, ist die Körpergröße. Ich hatte gelesen, Sie sind 1,99 Meter groß. Das ist ja schon auch eine Erscheinung für den Gegenüber.
Das stimmt, aber ich hoffe, es ist nicht einschüchternd. Es ist schon so und dann vergessen Sie dann immer noch ein Attribut. Also ich wiege gut 2 Zentner. Als ehemaliger Handballer war das ein gutes Kampfgewicht. Aber ich hoffe nicht, dass ich hier einschüchternd bin. Aber es ist schon so, dass wenn ich manchmal die Tür aufmache oder mir jemand, ich hole den Menschen unten am Eingang ab, dann gucken die schon nach oben und sagen, oh, Sie sind doch mal groß. Und dann sage ich, ja, stimmt, aber es spielt eigentlich für die Beratung keine Rolle.
So, dann holen Sie aber mit Ihrem Kampfgewicht, ich nenne das jetzt mal sehr positiv natürlich, holen Sie die Gewinner oder die Gäste unten ab am Haupteingang und dann gibt es diese, das hatte ich gelesen, 30 Stufen aus rotem Carrara-Marmor. Die führen dann vom Haupteingang zu Ihrem Büro im ersten Stock.
Das ist völlig korrekt. Jetzt werden viele sagen, was, die haben Carrara-Marmor? Ja, das war in den 50er Jahren, war das ein durchaus üblicher Baustoff, weil er quasi unverwüstlich ist und der ist heute auch immer noch drin. Und ich kann dann immer so ein bisschen so einen Sidekick machen, wie man heute sagt, die Leute ein bisschen ablenken, weil in diesem Marmor gibt es Einschlüsse von Meerestieren, von Mikroorganismen und gerade auf dem Weg nach oben ist an einer Stufe eine sehr schöne Muschel zu sehen. Und so versuche ich dann auf der Treppe so ein allgemeines Thema anzuschneiden, denn erst wenn Sie durch die Tür in meinem Büro gegangen sind, dann geht's eigentlich ans Eingemachte. Bis dahin ist jeder Besucher im Prinzip anonym und das soll auch so bleiben, aber im Büro wären wir dann deutlicher.
Und ich nehme an, die Diskretion, die Verschwiegenheit, die ist in Ihrem Beruf nicht nur Pflicht, sondern Kern des Berufs.
Absolut. Oberste Priorität, weil es gibt nichts Schlimmeres, als wenn ein Gewinn publik gemacht wird und mir sind diverse Situationen, nicht aus Berlin, aber aus anderen Bundesländern bekannt, wo das Veröffentlichen, das offensiv Umgehen mit einem Gewinn mehr Nachteile als Vorteile hatte.
Ich hatte gelesen, dass der Raum, in dem Sie Ihre Gäste, Ihre Lotto-Millionäre an einem, nennen wir es mal stinknormalen Büroholztisch empfangen, einen ganz besonderen Namen hat.
Ja, richtig.
Labor des Glücks.
Ach. Na, das ist aber sehr klinisch, im wahrsten Sinne des Wortes. Also der ist nicht von mir, weil das Glück hat ja außerhalb dieses Raumes stattgefunden. Also wir wickeln, ich bin ja eher, das ist ja hier nicht das Reagenzglas, sondern es ist ja irgendwie mehr schon die Produktion. Ja, aber ja, nein, Labor des Glücks würde ich das nicht. Also ich habe viele, viele Metaphern, aber so Labor des Glücks nicht. Aber so vielleicht Bunker des Glücks eher, weil es ist hier wirklich hermetisch. Nicht von der Bauweise her, aber so von dem Wissen, was in diesem Raum bleibt, hat das schon eine besondere Bedeutung. Und das ist auch mir ganz wichtig, dass es hier in dem Raum bleibt. Und ich erfahre hier sehr viele Dinge, die eigentlich nichts mit dem Gewinn zu tun haben, sondern viel von den Menschen, die hier sitzen, die mir ihre Geschichte erzählen, die mir ihre Lebensumstände erzählen. Und das macht es eben auch so spannend, was manchmal aber auch zur Belastung werden kann, wenn die Menschen eben nicht so eine schöne Lebensgeschichte haben.
Ja, ja. Ja, aber so eine Shampoos-Klamotte, hatten Sie mal in einem Interview gesagt, machen Sie hier nicht. Aber was es ja bei Ihnen gibt, wahrscheinlich ist Kaffee und ein bisschen Gebäck für die Gäste.
Ja, und Wasser natürlich, also mit Sprudel und ohne, ja. Aber auch natürlich andere Softdrinks, die Sie kennen. Aber es ist wirklich so eine ganz normale Bewirtung, die wir hier an der Stelle haben. Aber manchmal kann es eben auch ein bisschen länger dauern und dann ist man vielleicht ganz froh, wenn es doch ein paar Kekse gibt. Aber im Normalfall halten sich die Gäste an ein Getränk und dann reicht das auch.
Also wie darf ich mir das vorstellen? Also Sie beraten die Lottogewinner, damit die Glücklichen ja auch weiterhin glücklich bleiben. Jetzt, wie gehen Sie denn an so ein Gespräch ran? Ich kann mir vorstellen, dass Sie wahrscheinlich am Anfang erstmal so ein bisschen versuchen, auch dieses Tempo rauszunehmen. Man ist ja total aufgeregt. Man ist ja mit den Gedanken komplett woanders als Gewinner.
Haben Sie völlig recht. Es geht in Richtung, Sie haben das Tempo rausnehmen gesagt, ich sag Erden. Ja, also dass wir die Leute so ein bisschen runterholen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Und das Gespräch beginnt im Normalfall erstmal mit Formalismus, weil viele der Gewinner, auch wenn viele im Internet spielen, in der Zwischenzeit, wir sind so bei 25%, die schon im Internet spielen. Aber wenn man terrestrisch spielt, so nennen wir das, wenn man in einer Annahmestelle spielt, dann haben die richtig klassisch eine Spielquittung in der Hand. Es sieht ein bisschen aus wie ein Kassenbon eines Supermarktes. Und die überprüfe ich erstmal, weil die Gewinnerinnen und Gewinner wollen erstmal Gewissheit. Also die wollen erstmal von mir wissen, ist es wirklich wahr? A, habe ich wirklich gewonnen und hat es alles hier, geht es alles seinen gewohnten Gang? Und dann ist es so, dass die Gewinnerinnen und Gewinner hier von mir erstmal den Raum bekommen, sich selber ein bisschen locker zu machen. Das heißt, ich frage sie meist, wann haben sie davon erfahren? Was sind ihre Spielgewohnheiten? Was haben sie als erstes gemacht? Sodass der Gewinner oder die Gewinnerin erstmal so ein bisschen über so ein, ich nenne es jetzt mal Smalltalk, erstmal so ein bisschen locker wird, weil die Anspannung ist natürlich relativ groß. Die Freude ist sehr, sehr groß, aber jeder reagiert anders auf so eine Situation. Und da gibt es manchmal Menschen, die sagen sehr, sehr viel. Und es gibt Menschen, die sagen so gut wie gar nichts. Und da müssen wir im Prinzip eine Kommunikationsebene finden, dass ich auch Zugang für meine Informationen bekomme, die ich weitergeben muss. Also erstmal ist hier alles locker und da kann sich jeder die Zeit der Welt nehmen, dass wir sozusagen drüber sprechen.
Ja, ich kann mir vorstellen, dass viele Menschen unter Schock, Euphorie, Angst stehen, wenn sie dann zu ihnen kommen. Der Körper reagiert ja ähnlich auch wie in einer Ausnahmesituation. Da geht es wahrscheinlich auch um Schlaflosigkeit. Da zittern Menschen, da ist man komplett überfordert auch. Das ist ja keine Seltenheit. Was sollten denn Menschen über ihren Beruf wissen, was man sich von außen komplett falsch vorstellt?
Also was komplett falsch ist, ist ganz wichtig, dass es hier keinen Geldkoffer gibt. Ja, das ist immer wieder, das wird befeuert. Ich fahre auch nirgendwo hin. Also wir sind ja in Berlin, ist ein Stadtstaat. Da war es noch nie so Usus, dass man irgendwo zu den Leuten nach Hause gefahren ist. Und ganz ehrlich, wenn man vielleicht in Bayreuth wohnt und man hat bei den Kollegen in Bayern gewonnen, dann fährt man, glaube ich, für einen Millionengewinn auch gerne mal nach München. Ja. Das ist, glaube ich, nicht das Problem. Aber das ist die größte Mär im Prinzip, die erzählt wird, dass hier irgendwie ein Geldkoffer ist. Also die Gewinnauszahlung verläuft komplett per Banküberweisung, total unromantisch, ganz normal, wie man das im Prinzip kennt. Und das ist eigentlich immer das Wichtigste, weil häufig kommt dann so der Spruch, ja, das ist ja der Mann mit dem Koffer. Nee, ich habe einen Koffer, wenn ich verreise, aber hier beruflich habe ich keinen Koffer. Das ist immer ganz wichtig. Und ich bin auch nicht die Glücksfee oder der Glückswichtel oder was auch immer. Ja. Ich habe ja nichts geleistet. Wissen Sie, da hat jemand Kreuze gemacht, irgendeine Maschine hat die Kugeln gezogen. Ich bin ja hier nur derjenige, der das sozusagen das Formale abwickelt. Und deshalb ist das eher nüchtern und hat eine gewisse Distanz, aber macht trotzdem sehr viel Spaß.
Also ich stelle mir gerade den Reisekoffer von Lutz Trabalski vor am BER, wie er dann vom Zoll kontrolliert wird. Sie öffnen den und er ist voller Lottoscheine, alle ausgefüllt mit allen möglichen Kreuzchen und sie glauben an den großen Gewinn, der sei ihnen total, total gegönnt. Also ich frage das, weil sich ja auch Ihr Beruf Großgewinnberater so ein bisschen an der Schnittstelle von Psychologie, von Kommunikation, von Sicherheitsfragen, Alltagsorganisation bewegt. Also Sie beraten ja ausdrücklich, das hatten Sie erwähnt, nicht zu konkreten Geldanlagen, ja, sondern Sie helfen nur dabei oder Sie helfen dabei, die ersten Wochen und Monate zu strukturieren.
Das ist genau richtig. Sie haben es vorhin gesagt, so wirklich der Fahrlehrer, der im Auto sitzt und alle Funktionalitäten dem Fahrschüler erläutert. Das ist wichtig. Das sind nicht ganz so viele. Hört sich jetzt viel, viel mehr an. Wenn man ein modernes Autocockpit kennt, dann sind da sicherlich viele Funktionalitäten. Also wir beschränken uns mal auf Blinker und wo geht das Licht an und wo geht der Scheinwischer an. So, das sind so 3-4 Dinge, die hier eigentlich vermittelt werden. Und insofern ist es hier ganz entspannt, wenn man erstmal so ein bisschen warm geworden ist. Und ein anderes Beispiel, was ich immer sage, ist, wir schießen die Leute hier in den Orbit, ins All, aber nicht jeder Mensch ist zum Astronauten geeignet. Und deshalb versuchen wir auch ein bisschen so leicht Astronautentraining zu machen, damit einem nicht schwindelig wird, damit einem nicht übel wird. Und so ein bisschen ist es zu sehen, aber es ist eher unspektakulär.
Kann man sich da noch auf Gespräche vorbereiten? Klar, Routine nach so vielen Jahren, jedes Gespräch aber ist doch irgendwie auch anders. Da hat sich ja dann das Leben über Nacht verändert. Da geht es ja um so Fragen wahrscheinlich auch, wem erzähle ich vom Gewinn und wem besser nicht?
Absolut. Also damit haben Sie schon die erste Frage, die ich immer stelle, wenn ich eine Frage stelle, außer das, was ich vorhin gesagt habe, ich sage, wem haben Sie denn schon von dem Gewinn erzählt? Weil, und ich sag mal, auch wenn das vielleicht nicht der Anspruch dieses Podcastes ist, aber wir wollen ja auch ein bisschen Lebenshilfe mitgeben.
Na klar.
Ja, und da heißt es dann einfach, Diskretion bewahren. Also sich gut überlegen, wem man erzählt von dem Gewinn, aber wenn die Menschen schon hier sind, kann ja schon der erste Fehler passiert sein, das hatte ich des Öfteren, dass man sich das nicht vorher überlegt hat. Aber Sie haben gerade ganz viele Themen genannt, ich glaube, man überhöht es dann. Gesunder Menschenverstand und ganz, ganz viel Menschenliebe, das macht hier schon viel aus. Und natürlich kommt im Laufe der Jahre die Erfahrung dazu und auch die Menschenkenntnis und natürlich auch Psychologie. Aber ich bin jetzt kein tiefen Psychologe. Ich hatte mal den Kollegen von Lotto Bayern, der hat seine Gewinnerinnen und Gewinner immer anders betrachtet. Für mich waren es erstmal Menschen, die in einer Ausnahmesituation waren. Und ich glaube, wenn man sich vorstellt, wie man selber in so einer Situation reagiert, Geburt meiner Tochter, ja, ist vielleicht vergleichbar. Ja, war ich auch total aufgeregt. Meine Frau lacht sie heute noch tot, dass ich die ersten Bilder total verzittert habe, weil ich so aufgeregt war. Also das ist hier auch, das sind übliche Reaktionen, sowohl verbal als auch körperlich. Ja, also es gibt manchmal Menschen, die so das erste Glas, sollte man nicht zu voll machen, weil man die Hälfte auf dem Weg zum Mund verschüttet hat. Aber das ist alles ganz normal und hier kann man Mensch sein und das ist alles menschlich und deshalb ganz entspannt und so soll es sein. Und am Ende soll jemand rausgehen, der total beruhigt ist und sagt, ja, ich krieg das alles in den Griff.
Und viele Gewinner sprechen mit Ihnen bestimmt auch offener als mit der eigenen Familie oder mit Freunden.
Absolut. Also es kann eine Last sein, dass Menschen mir Dinge offenbaren, die sie vielleicht innerhalb der Familie gar nicht erzählen. Aber es ist im Prinzip auch so, dass wenn jemand von sich aus etwas erzählt und etwas preisgibt, dann höre ich nur zu. Also ich bin wirklich hoffentlich ein guter Zuhörer. Mögen Ihre Hörerinnen und Hörer jetzt vielleicht gar nicht sagen, die sagen ja quasi ja wie ein Wasserfall. Nein, ich werde dann auch an der Stelle sehr, sehr ruhig, denn der Gewinner oder die Gewinnerin steht im Vordergrund. Und wenn hier der Wunsch besteht, sich, ich sage jetzt mal, zu öffnen, dann ist das hier der richtige Raum, Weil ich erzähle niemandem anderen etwas, vielleicht mal in 10 Jahren erzähle ich dann meiner Frau Besonderheiten, aber im Normalfall bleibt das alles hier in diesem Raum und da kann jeder sich im Prinzip öffnen.
Also Sie dürfen quasseln und Sie sollen auch quasseln bei mir. Dafür ist dieser Podcast gedacht, lieber Herr Trabalski. Aber Geld verändert ja Beziehungen, manchmal subtil, manchmal radikal. Und Sie sind ja als Berater so der neutrale Anker, nicht Teil dieses sozialen Gefüges. Ja, und Sie können deshalb wahrscheinlich auch Dinge ansprechen, die andere vermeiden würden.
Auf jeden Fall. Also es ist schon einerseits eine sehr einfache Situation, aber in dem Augenblick, wo es dazu kommt, dass vielleicht Ratschläge oder Ähnliches erwartet werden, dann bin ich eben draus. Das ist diese Abgrenzung, die muss auch ganz klar sein. Aber im Prinzip genauso, wie Sie beschrieben haben.
Was passiert emotional denn in den ersten Stunden und Tagen nach einem Großgewinn? Also ich habe jetzt gewonnen. Für mich steht jetzt fest, okay, ich habe die richtigen Zahlen. Gibt es denn da so eine 24-Stunden-Hotline oder muss ich im Internet irgendwas eingeben, per E-Mail irgendwas an Sie schicken? Also wie kommt man denn zusammen?
Ja, so diese Cool-Down-Phase, die hat man im Normalfall zwischen der Ziehung und bis wir wieder öffnen. Also wenn ich Samstagabend schon erfahre, dass ich im Lotto gewonnen habe, dann habe ich erstmal schon mal 1,5 Tage, um entweder runterzukommen. Puh. Oder im Gegenteil, mich frisst die Ungewissheit auf. Ja. Und dann machen viele Menschen sehr zeitnah einen Termin bei mir. Also das läuft schon so, dass sie sich bei mir melden und sagen, ja hallo, ich habe gewonnen, ich würde gerne mal ins Haus kommen, was machen wir da? Und das ist so der Regelfall. Es gab einen Gewinner, der ist mir heute noch im Gedächtnis. Es war eine Situation, dass wir hatten einen Jackpot in Deutschland, relativ hoch, knapp 10 Millionen Euro damals. Und Montag früh, ich saß im Büro, klingelte das Telefon, meldete sich jemand und sagte, ich habe den Jackpot geknackt. Hat noch jemand anders in Deutschland den Jackpot geknackt? Und dann haben wir geguckt und haben gesagt, nein, Sie sind der einzige Gewinner. Warum hat er gefragt? Weil er den kompletten Jackpot abgewandt hat, also gut 9 Millionen. Und dann hat er aufgelegt. Und dann dachte ich, okay, der ist jetzt in Schock, der ist jetzt geklärt. Ja. Er ruft in 10 Minuten wieder an. Mhm. Nee, der rief nicht in 10 Minuten an, nicht in 10 Stunden und auch nicht nach 10 Tagen. Der ließ sich etliche Wochen Zeit. Und bei mir war es dann so, dass ich mir echt Sorgen gemacht habe. Ich habe gesagt, oh, was ist jetzt mit dem? Ja, also von gesundheitlichen Schock, wollen wir nicht hoffen, hatte noch nie jemand einen Herzinfarkt, bis zu ganz negativen Gedanken, dass vielleicht dem Menschen was passiert wäre. Mhm. Aber das war absolutes Kalkül des Gewinners. Der meldete sich nach etlichen Wochen und ganz normal und hat gefragt, wann kann ich kommen? Ich bin der Gewinner vom so und so vielen, wann kann ich zu ihm ins Büro kommen? Und dann kam der Mensch in mein Büro zusammen mit seinem Vater. Der Vater hatte Erfahrungen im Bankensektor, war schon Rentner und dann saßen die beiden mir gegenüber. Und da habe ich ihn gefragt, sagen Sie mal, warum haben Sie sich denn so lange Zeit gelassen? Und hat er gesagt, wissen Sie, ich wollte erst mal, dass ein bisschen Gras über die Sache wächst, dass also so das Umfeld, die Presse so ein bisschen zur Ruhe kommt. Heute bei 9 Millionen ist es nicht mehr ganz so wild, aber damals war das schon ein bisschen anders. Und dann habe ich zu ihm gesagt, aber wissen Sie, was Sie am Tag an Tagesgeldzinsen verloren haben. Nur wenn Sie dieses Geld nehmen, gar nicht großartig an den Tagesgeld. Wir sind heute, weiß ich nicht, bei 1% oder whatever. Je nach Kreditinstitut, aber mehr als 1,5 kriegen Sie auch nicht irgendwo Tagesgeld. Also es waren schon damals ein paar 100 Euro am Tag Vorsteuern. Ja, das muss man versteuern. Der Gewinn ist steuerfrei, die Erträge nicht. Und dann saß er mir gegenüber und der war Brillenträger und schob sich so die Brille an der Nase runter und guckte mir tief in die Augen und sagte zu mir, Herr Trabalski, wie viel habe ich gewonnen? Und dann hat er mir mit dem Satz natürlich komplett den Wind aus den Segeln genommen, weil wenn ich 9 Millionen gewonnen habe, ja, für mich sind 300, 400 Euro am Tag hochgerechnet auf die Laufzeit wahnsinnig viel Geld, so viel verdiene ich nicht. Aber für den, der hat das große Ganze gesehen und hat gesagt, nee, mir ist es wichtiger, dass alles in trockenen Tüchern ist und da spielen die Tagesgeldzinsen für ihn keine Rolle.
Puh, also diese Selbstbeherrschung, die muss man auch erstmal haben, diese Geduld mit sich selbst. Man hat ja vielleicht auch Angst, dass man irgendwann über das Limit kommt. Es gibt wahrscheinlich auch eine Deadline, bis wann man sich zurückmelden muss.
Ja, da hat man schon ein bisschen Zeit. Das sind die gesetzlichen Verjährungsfristen gemäß BGB. Also das sind im Normalfall mindestens 3 Jahre. Also in dem Jahr, in dem der Gewinn anfällt, Herr Puchter, wenn Sie also in diesem Jahr gewinnen, dann sei es 26, 27, 28, 29. Am 31.12.2029 sollten Sie in meinem Büro vorstellig werden. Dann wird es eng.
Das ist ein Deal, das machen wir.
Ja, das ist gut so. Aber Sie haben es richtig beschrieben. Also ja. Mich hätte die innere Unsicherheit auch total aufgefressen. Ist es jetzt so, ich hatte eine Gewinnerin, die hat zu mir bei dem Besuch gesagt, und Sie verzeihen mir, ich bin nicht so der große Mensch, der Dialekte nachmacht, aber die Dame kam aus Essen, gebürtig, und die hat immer nur zu mir gesagt, Herr Trabalski, ist das wahr, dass ich gewonnen habe? Sagen Sie mir, dass ich gewonnen habe, ist das wahr? Ja, also diese Unsicherheit, ja. die will man ja irgendwann loswerden, weil will auch die Quittung loswerden, ja? Dann hat man ja Fantasien, oh, fängt jetzt an zu brennen, oder kommen jetzt die Einbrecher, oder was auch immer, man hat ja die schlimmsten Fantasien, aber der Mensch war sehr, sehr aufgeräumt, hatte auch einen klaren Plan, was er macht. Aber die meisten sind, und das haben Sie vorhin auch gefragt, sind eher aufgeregt. Die ersten Wochen sind sehr, sehr unruhig. Also das kann ich jedem prognostizieren, der einen hohen Gewinn im Lotto hat, weil nach der Freude über den Gewinn geht es dann rüber, was mache ich jetzt? Wie lege ich das Geld an? Wem kann ich vertrauen? Wo gehe ich hin? Da kommen auf einmal ganz andere Fragen. Wenn ich noch vor dem Lottogewinn mir gefragt habe, wie zahle ich meine Rate für die Eigentumswohnung, fürs Haus, fürs Auto, whatever ab? Das ist Vergangenheit. Zukunft ist dann, oh, was mache ich jetzt? Wie gehe ich zur Bank? Stellen Sie sich vor, Sie sind wahrscheinlich wie ich Girokontoinhaber. Bei mir kommt noch hinzu, ich habe nur ein Online-Konto. Ja, also wenn ich jetzt irgendwo hingehen würde, ich habe ja nicht mal mehr einen Sachbearbeiter oder eine Sachbearbeiterin, die mir hilft. Also welchen Weg gehe ich dann? Und da kann ich dann sicherlich zumindest sagen, in welche Richtung man gehen soll. Und da kann ich dann sicherlich behilflich sein, ohne dass ich Empfehlungen für irgendwelche Banken ausspreche, sondern es geht nur einfach darum, welchen Weg geht man. Und das ist Stichwort Private Banking, um die Hörerinnen und Hörer nicht zu lange auf die Folter zu spannen. Es gibt bei allen großen Banken spezielle Abteilungen, die sich um Menschen kümmern, die ein gewisses Vermögen haben. Und da sollte man hingehen und dann idealerweise, und da bin ich eigentlich schon beim dritten Ratschlag von den dreien, die ich immer so sage, sich mehrere Angebote einholen. Also nicht bei der S-besten Bank. Es sei denn, ich bin bei der Bank X total zufrieden. Warum sollte man da wechseln?
Ja, das ist ja wie mit dem Ehepartner, ja, wenn man zufrieden ist und glücklich, muss man ja nicht aufs neue Pferd setzen. Aber ich hatte kürzlich im Lotto 3,40 Euro gewonnen und habe schon innere Pläne geschmiedet, was ich denn jetzt mit diesem Großgewinn was ich damit mache und so weiter, ob ich kündigen soll. Nein, ich liebe meinen Job, Scherz beiseite. Aber viele Großgewinner kündigen ja nicht sofort ihren Job. Manche arbeiten weiter, um diese Normalität auch zu bewahren, und andere reduzieren bewusst erst nach längerer Zeit. Können Sie das bestätigen?
Ja. Und das ist auch gut, weil da sind wir dann schon beim zweiten Ratschlag. Mein Gott, ist das didaktisch aufgebaut hier. Also der erste war Diskretion bewahren, der dritte war sich gut beraten lassen und der zweite ist nicht gleich alles hinschmeißen, sich nicht entwurzeln. Also es sei denn, man hasst seinen Chef oder seine Chefin und sagt, oder man hat einen total bescheidenen Job, dann natürlich, dann soll man dies tun. Aber wenn ich zufrieden bin und ich hab auch Kollegen, die ich mag, und dann eine andere Möglichkeit finden, vielleicht in Urlaub gehen, vielleicht auch unbezahlten Urlaub nehmen, in Teilzeit gehen, aber nicht gleich kündigen, weil die meisten sozialen Kontakte hat man über die Arbeit und man entwurzelt sich. Und dieses stabile Umfeld, von dem ich schon vorhin gesprochen habe, das ist extrem wichtig, wenn man 1-Millionen-Gewinn erzielt hat, dass man also nicht sein komplettes Umfeld ändert, sondern die Dinge, die man liebt, und im Normalfall liebt wir die Dinge, die uns im Umfeld begleiten, die bitte erstmal beibehalten und dann sich gut überlegen, was man als nächsten Schritt macht. Denn viele Leute wollen ihr Leben nur aufpippen.
Ja, der Gewinner sollte eben nicht gleich diesen Millionengewinn in die ganze Welt hinauspusten, den sie dann irgendwann auf das Konto überwiesen bekommen haben, sondern man hat ja dann auf einmal sehr viele neue Freunde, ja?
Ganz wichtig. Also ich kann mich an einen Gewinner erinnern, da rief mich eine Annahmestelle an, und diese Annahmestelle sagte, sagen Sie mal, hat in unserem Bereich irgendwo einer einen hohen Gewinn erzielt. Darf ich der Annahmestelle natürlich nicht sagen. Aber so den Ortsteil, den konnte ich natürlich schon sagen, ja, hier läuft einer rum, der lädt die Leute ein und gibt einen aus und erzählt, ja, hier, ich habe gewonnen. Ist nicht so clever. Also das ist... gut überlegen, und wenn man der Meinung ist, dass man Gutes tun will, dann kann man das nach einer gewissen Zeit. Meine Kollegin hat mal gesagt, stifte doch die Leute nicht zum Lügen an. Ich würde da den Begriff Notlüge benutzen, wenn man sagt, ich habe einen kleineren Gewinn erzielt, 100.000 gönnt einem jeder, gibt, glaube ich, keinen, der sagt, nee, ist zu viel, und dann gebe ich einen aus, oder ich habe eine Erbschaft erzielt, oder bekommen von irgendeiner Erbtante oder was auch immer. Also man sollte sich dann schon eine Legende bauen, um den Reichtum zu erklären, aber man sollte es bitte nicht in die Welt hinaus posaunen. Als der Mensch dann bei mir war, habe ich gesagt, okay, da brauche ich eigentlich nicht mehr beraten. Also der hat eigentlich schon alle drei Regeln einen Haufen gebaut.
Also man sollte unauffällig weiterleben. Ich vermute mal, Lutz Trabalski hat vor 10 Jahren auch schon 50 Millionen gewonnen, und sie arbeiten nur noch, weil ihnen das so großen Spaß macht. Sie haben uns alle etwas positiv vorgemacht. Nein, schön wäre es, glaube ich. Ich glaube, wenn sie dieses Geld auf dem Konto hätten, lieber Herr Trabalski, ich glaube, dann würden sie wahrscheinlich auch ein bisschen noch ihr Leben anders planen.
Also bei der Summe auf jeden Fall. Ja. Aber stellen Sie sich doch mal die Schlagzeile vor. Gewinnberater knackt Jackpot. Da kommen doch nicht nur Verschwörungstheoretiker auf die verdammte Idee. Das geht euch mit rechten Dingen zu. Das kann nicht sein. Ja. Also das würde ich aus unterschiedlichen Gründen geheim halten. Nicht nur die Regeln, die ich genannt habe, sondern da würde ich also meiner Branche auch keinen Gefallen tun. Aber 50 Millionen wäre eine schöne Summe, weil damit kann man schöne Dinge machen und auch viel Gutes tun.
Dann besuchen Sie sich selbst in Ihrem Büro vor dem Spiegel und sprechen mit sich selbst. Das möchte ich sehen. Aber bevor es soweit ist, lassen Sie uns noch mal ein bisschen über Ihre Gegenüber sprechen. Denn es gab eine Situation vor über 10 Jahren, da kam eine Berlinerin zu Ihnen, die hat über 2 Millionen Euro gewonnen. Und ich glaube, das war ein besonders berührender Moment für Sie.
Ja, das ist der, wo ich, und wenn wir im Fernsehen wären, keine Kritik, könnte ich Ihnen jetzt meine Gänsepickel zeigen. Weil selbst wenn Sie es ansprechen, kriege ich Gänsepickel auf dem Rücken. Weil das war aus unterschiedlichen Gründen, war das eine sehr berührende Begegnung, weil die Frau ein sehr schweres Schicksal hatte. Und sie hat also ihr Kind verloren und hat es mit angesehen, wie sie ihr Kind verloren hat. Und sie lebte in sehr bescheidenen Verhältnissen, und das hat sich am Ende dann auch gezeigt, weil die Wünsche, ich frage immer am Ende, was machen Sie denn jetzt als nächstes? Und irgendwie sich belohnen, den Tag irgendwie mit einem besonderen Ereignis verbinden. Also wenn wir hier, Sie haben es schon gesagt, wir sitzen am Adenauer Platz, die Querstraße vom Kudamm, da geht man vielleicht in ein tolles Café oder ein tolles Restaurant und belohnt sich dann mal und gibt die ersten paar hundert Euro hier aus. Und sie hat eben zu mir gesagt, Herr Trabalski, ich gehe jetzt in den Supermarkt und kaufe mir 100 Gramm Parmaschinken und Gänseleberpastete, und ich werde nie wieder verpackte Wurst kaufen. Und das ist heute, und in dem Moment, wo ich es ausspreche, das hat mich so geerdet, was für Menschen Luxus bedeutet. Für viele ist es vielleicht eine teure Uhr am Arm, ein großes Auto, tolle Schuhe oder was auch immer. Für die Frau war das, was für vielleicht viele von uns selbstverständlich ist, dass man sagt, nee, ich kaufe mir an der Wursttheke vielleicht die Wurst, die mir schmeckt. Aber sie kam aus solchen Verhältnissen, wo das hat mich sehr, sehr beeindruckt.
Ja, definitiv, ja. Ja, das ist, ich glaube, auch nicht immer einfach. Sie werden da sicherlich auch vieles mit nach Hause nehmen. Es gab ja auch noch diesen Charlottenburger mit seinem 120 Millionen Euro Jackpot-Gewinn. Auch der stand oder saß schon vor Ihnen.
Ja. Und jetzt wollen Sie was von mir wissen.
Na, ich würde so ein bisschen darauf noch eingehen wollen, weil ich glaube, er kam damals mit seiner Frau zu Ihnen, und der brauchte ja fast 2 Wochen, um sein Glück zu fassen und dann ins Lottohaus zu kommen. Also das spricht wieder für dieses, man muss erstmal den Gewinn vielleicht realisieren und so weiter. Aber der wollte es ja noch nicht so richtig glauben, als er vor Ihnen saß. Und Sie haben dann, glaube ich, die Auftragsnummer und die Quittung verglichen.
Ja, und es ist so, dass dieser Mensch, wenn es diesen Begriff nicht schon geben würde, hätte er für ihn erfunden, na, man hätte ihn erfinden müssen, so ist richtig. Ja. Er war paralysiert. Also er war komplett paralysiert. Also wenn er fast wie im Hypnose saß er hier. Und ich wusste, alles, was ich ihn frage, ist für ihn eine Belastung. Das hat überhaupt gar keinen Sinn ergeben, dass ich irgendwie ihm versuche, Informationen weiterzugeben. Und jetzt kommt die schöne Geschichte. Es war damals seine Lebensgefährtin. In der Zwischenzeit weiß ich, dass es seine Frau ist. Mhm. Und die hat den Laden hier gerockt. Also die hat dann auch die Kommunikation mit mir übernommen. Aber nichtsdestotrotz kam er dann 14 Tage später nochmal zu mir. Und dann konnten wir auch ganz normal über gewisse Dinge sprechen, aber das war schon eine Extremsituation, die ich so noch nie erlebt habe. Klar, 120 Millionen war mein erster 120 Millionen Euro Gewinner, aber so, dass jemand so im Prinzip geschockt ist, habe ich noch nie erlebt vorher. Mhm.
Und kommt es dann auch vor, dass Leute sich bei Ihnen melden, bei Ihnen anrufen, um einen Millionengewinn anzumelden, obwohl sie gar nicht gewonnen haben?
Ja, das kommt leider auch vor. Insbesondere, wenn wir über die Presse gehen. Also wir haben ab und zu mal Gewinne, die nicht gleich abgeholt werden. Und dann versuchen wir natürlich, den Gewinner oder die Gewinnerin zu finden. Und dann gibt's natürlich viele Trittbrettfahrer, die dann aufgrund der Presseinformationen dann sagen, ja, aber ich habe gewonnen und Sie können mir noch glauben. Ich hatte hier einen Fall, da saß mir jemand gegenüber. Das war keine schöne Situation, weil jemand sich im Prinzip auf etwas berufen hat, was in meinem Beruf keine Rolle spielt, weil ich kann ihm 100-mal glauben, dass es so ist, aber ich muss es schlichtweg beweisen und der Gewinner oder die Gewinnerin muss es beweisen. Und die Person saß mir gegenüber und hat gesagt, Herr Trabalski, glauben Sie mir doch, es ist so, wie ich Ihnen gesagt habe, ich habe die Quittung verloren. Aber ich sage Ihnen, ich habe wirklich gewonnen. Ja, das ist schon fast entwaffnend, aber andererseits bleibt dann, nee, wir kommen da nicht weiter.
Ja, ich hatte gelesen bei der Vorbereitung der Folge, dass es auch mal einen Mann gab, der, oder vielleicht war das auch der, von dem Sie mir gerade erzählt haben, der den Lottoschein irgendwie bei der Arbeit beim Kopieren der Quittung, oder nee, der hat das Original im Drucker vergessen, so war's. Und der wusste Dinge, die aber nur der echte Gewinner wissen konnte. Aber es gab, jetzt bin ich, glaube ich, ein bisschen durcheinander gekommen. Also es gab einen, der sich ausgegeben hatte als Lottogewinner, aber eigentlich hat der Kollege, glaube ich, gewonnen.
Genau. Also müssen Sie so vorstellen, es gibt Menschen, die, bevor sie die Quittung aus der Hand geben, sich noch eine Fotokopie machen. Und zu der Zeit gab es noch Copyshops, gibt es heute kaum noch. Das heißt, der hat die Quittung auf das Scanfeld gelegt und hat den kopiert, hat sich die Kopie rausgenommen, hat aber das Original liegen lassen. Und ging dann nach Hause oder war auf dem Weg aus dem Laden und stellte fest, Oh mein Gott, ich habe die Quittung liegen, ist zurück und die Quittung war weg. Ja. Und dann hat er genau das Richtige gemacht, dass er erstmal gesagt hat, hallo, das und das ist mir passiert, bitte sperren Sie die Quittung. Also auszahlen anhand einer Fotokopie kann ich nicht. Ja, also das geht nicht, sondern es muss immer das Original sein. Aber er hat es richtig gemacht, er hat gesagt, wissen Sie, ich bin es und ich würde erstmal die Spielquittung sperren wollen. Und wir sperren die dann zur Gewinnauszahlung. Und genau das, was Sie jetzt sagen, ist dann passiert. Es kam dann jemand mit der Originalquittung und hat gesagt, hier, hallo, ich habe gewonnen. Und vielleicht ist es meiner Lebenserfahrung geschuldet, wie auch immer. Jedenfalls bitte ich bei solchen Fällen immer die Menschen dann zu zweit in mein Büro, also ich und der Mensch, der den Gewinn fordert. Und dann gucke ich ihm tief in die Augen und sage, passen Sie auf, die Situation ist so und so, die ist glaubwürdig. Und jetzt sagen Sie mir einfach nochmal, dass es wirklich Ihre Spielquittung ist. Mhm. Und der ist dann umgefallen, nicht im wahrsten Sinne des Wortes, sondern mit seiner Aussage hat er gesagt, ja, okay, habe ich da gefunden, was ja juristisch eine Fundunterschlagung ist. Mhm. Ja? Aber jetzt fragt sich jeder, ja, was wäre denn passiert, wenn der gesagt hätte, nee, das ist meiner. Dann wäre es eine juristische Auseinandersetzung geworden, die wir nicht mehr beeinflussen können, weil da muss jemand sagen, ja hallo, ich habe die verloren und der hat eine Fundunterschlagung gemacht. Das sind dann Dinge, die müssen dann die Richter klären. Aber häufig reicht es, wenn man das an der Stelle so regelt, wie ich es beschrieben habe, weil ganz ehrlich, der Finder dieser Spielquittung, das sind ja nicht alle Gauner, die hier in der Welt rumlaufen. Ja, sondern der war natürlich, das war so ein, ich sag mal, den Zufall geschuldet, und er hat gesagt, okay, ich mach's einfach. Macht die Sache nicht besser, aber doch ein bisschen menschlicher. Und da sollte man da nicht so sein, dass man dann sagt, ich habe ihm die goldene Brücke gebaut, er ist über die Brücke gegangen und dann ist doch alles schön.
Ja. Erleben Sie denn auch Enttäuschung nach einem Gewinn? Gab es schon mal Lottogewinner, die den Gewinn vor Ihnen, als Sie sie besucht haben, abgelehnt haben?
Abgelehnt nicht, aber enttäuscht natürlich schon. Also das hat man schon des Öfteren erlebt, dass Menschen sagen, immer gerne genommen, der Sechser oder der Sechser mit Superzahl. Die Woche vorher war der Jackpot prall gefüllt und man hat Millionen Gewinner erzielt, und in der Woche drauf, der ist vielleicht geknackt worden und dann gab es noch viele Gewinner, und dann stehe ich auch mit 6 Richtchen da und krieg nur, in Anführungsstrichen, 200.000, 300.000, wie auch immer, und in der Woche vorher war ein Millionenbetrag. Da gibt es schon welche, die dann sagen, boah, habe ich irgendwie zum falschen Zeitpunkt gewonnen. Aber ich sage den Menschen immer unterm Strich, wissen Sie, habt doch aber im Endeffekt gewonnen. Jetzt machen Sie sich doch das nicht kaputt, indem Sie jetzt sagen, boah, wenn ich letzte Woche gewonnen hätte, wäre ich jetzt Millionär. Nee, nehmen Sie die 200.000, die 300.000 und freuen Sie sich einfach, weil das ist immer noch mehr als das, was Sie vorher hatten. Ja, aber natürlich, ich kann die Gedanken verstehen, aber das ist der komplett falsche Ansatz, weil dann mache ich mir noch meinen Gewinn kaputt, weil ich dann sage, oh nee, das hätte ja jetzt noch mehr sein können.
Ich weiß nicht, ob Ihnen diese Information vorliegt, aber das denke ich mir immer, wenn ich Lotto spiele. Wenn ich jetzt zum Beispiel Euro-Jackpot, keine Ahnung, 120 Millionen Euro-Jackpot, und dann eine Woche später sind es 10, ja, der wurde geknackt. 10 ist ja auch schon eine Menge. Aber spielen dann eigentlich weniger Menschen? Ist das irgendwie nachvollziehbar?
Also, Sie haben es genau richtig beschrieben, das ist ein Phänomen, was sich mir überhaupt nicht erschließt. Sie haben es richtig gesagt, beim Euro-Jackpot ist der Mindest-Jackpot immer 10 Millionen. Und wenn ich Ihnen jetzt sage, Herr Puchter, Sie kriegen nicht 10 Millionen, dann sagen Sie, nehm ich. Ja? Und aber die Leute sind heute so, ich sag jetzt mal, so fixiert auf große Zahlen, dass sie sagen, nee, es muss immer mehr sein. Und wir merken, es war am Anfang, als diese Lotterie eingeführt wurde, war es so, dass so bei 30, 40 Millionen, das war damals so die Obergrenze beim Lotto. Ja, da ist man beim Lotto eigentlich an die Decke gestoßen. Das war beim Eurojackpot nach der achten Ziehung war man, oder nach der fast zur fünften Ziehung war man schon dabei. Aber das ist auch total abgestumpft. Also wir merken Impact erst, also einen Umsatzimpact erst wirklich, wenn wir irgendwie bei 70, 80 Millionen sind. Und dann frage ich mich echt, was passiert bei uns in der Gesellschaft? Klar, die Million ist nicht mehr die Million wie vor 20 Jahren, das ist völlig klar. Früher konnten sie von einer Million wunderbar leben. Heute kaufen sie sich eine Eigentumswohnung und überlegen sich, ob sie für den Rest vielleicht noch in Urlaub fahren. Bisschen überspitzt formuliert.
Oder einen Kredit aufnehmen, je nachdem, wo Sie wohnen.
Das stimmt. In München kriegen Sie dafür wahrscheinlich irgendwie ein Gartenhaus zum Haus. Aber es ist wirklich verrückt, und das macht mich echt traurig, dass wir in Zeiten leben. Ja, wir hören wieder, da gibt's wieder 5 Milliarden und da gibt's wieder für diesen Zweck und für jeden Zweck. Wie gesagt, ich will das nicht werten, aber das sind schon verrückte Zeiten, und hat auch ein bisschen was damit zu tun, dass sich unsere Kundschaft ändert. Wir hatten früher sehr, sehr viele Stammspieler, und Eurojackpot ist mehr so eine Lotterie, wo viele spontan spielen, getriggert werden im Internet durch andere Lotterien, die nicht in Deutschland verfügbar sind. Ich meine, wir sind, wenn Sie sagen 120 Millionen, wow, reicht für 3 Leben, wenn nicht sogar für 12. Aber in Amerika, da gibt's ja diese Milliardengewinne bei den Lotterien, Powerball oder ähnliches. Und das kriegen die im Internet mit. Und deshalb haben die eine ganz andere Relation. Wobei ich immer sage, in Deutschland bekommt man den Gewinn komplett steuerfrei. In Amerika, wenn sie die Gewinnsumme erzielen, sagen die zu ihnen, das kriegen sie im Laufe von 30 Jahren ausbezahlt. Aber nicht verzinst, sondern die Summe, die sie gewonnen haben. Also, und dann müssen sie es noch versteuern. Also ich sag mal, wir haben in Deutschland schon ganz gute Bedingungen. Aber es ist ein Glücksspiel, und die Wahrscheinlichkeit bleibt so, wie sie ist. Und die will ich auch nicht verschweigen. Das sind in beiden ersten Gewinnklassen bei Lotto und Eurojackpot 1 zu 114 Millionen. Dann haben wir jetzt auch unseren ordnungspolitischen Auftrag erfüllt, dass wir immer die Gewinnwahrscheinlichkeit mit nennen müssen, weil sonst sitzen Leute und hören den Podcast und sagen, oh, das ist ja ganz leicht, den Trabalzkrieg will ich jetzt so kennenlernen oder
ja.
Kollegen oder die Kollegin woanders.
Ja, genau. Also Ihre Kontaktdaten geben wir natürlich jedem raus, der sie möchte. Keine Angst, nein, nein. Also Ihre Privatsphäre werden wir natürlich wahren, lieber Herr Trabalski. Aber ich wollte Sie noch fragen, was Sie dieser Beruf über Menschen gelehrt hat, jenseits von Geld. Aber ich glaube, da sind wir uns ja einig. Ich habe auch manchmal das Gefühl, dass wir so ein bisschen gieriger geworden sind in der Gesellschaft. Aber Glück hat ja nicht immer was mit Geld zu tun. Es gab diesen glücklichsten Moment in Ihrem Leben. Das war die Geburt Ihrer Tochter vor vielen Jahren. Oder so alt ist sie noch nicht. Ich glaube, so 23, 24 müssten das her sein, ne?
Sehr gut recherchiert, ja.
Ja, und daran anschließend möchte ich Sie noch fragen, was machen Sie denn heute, um glücklich zu sein? Oder was würden Sie Menschen mitgeben, bevor sie überhaupt vom großen Gewinn träumen? Was sollten wir alle im Leben vielleicht wirklich genießen?
Oh, wissen Sie, da schieben Sie mich jetzt natürlich in diese berühmte Philosophenecke. Was sagt man denn dann immer? Gesundheit ist wichtig, aber glauben Sie mir, ich habe hier wirklich, wirklich Menschen kennengelernt. Und auch wenn die Zeit schon fortgeschritten ist, mir wird im Gedächtnis bleiben, mein Gewinner, der 19 Millionen Euro gewonnen hat und der mir das Geld geben wollte, wenn ich seine Frau gesund mache. Und da merken Sie, wie sich so etwas relativiert. Und wir vergessen es wirklich sehr, sehr häufig, dass wie wichtig Gesundheit ist. Und ich will jetzt hier auch nicht als der Lottophilosoph dastehen, aber es gibt einfach viele Augenblicke, die man genießen kann. Und natürlich ist es so, dass man einen großen Geldgewinn nicht ersetzen kann. Aber es ist einfach eine andere Art von glücklich sein. Und Sie haben vorhin gesagt, die sind glücklich, wenn sie zu mir kommen. Ich denke auch am Anfang ja, aber hier hat jemand Glück gehabt. Das ist das Ereignis. Und den Zustand zu erlangen, glücklich zu sein, das obliegt jedem Gewinner und jeder Gewinnerin selbst. Und das ist die große Kunst eines Lottogewinns. Und deshalb, jeder soll machen, was er möchte, aber bitte gesund bleiben. Das wünsche ich alle Hörerinnen und Hörern und natürlich auch Ihnen. Wir merken im Moment passiert in der Welt sehr, sehr viel. Und ich glaube, wir sind sehr privilegiert und das sollten wir uns immer mal wieder vor Augen führen.
Da bin ich ganz bei Ihnen. Geld kann vieles verändern, aber nicht die Richtung vorgeben und vor allem auch nicht die Gesundheit beeinflussen. Deswegen, lieber Herr Trabalski, das war eine große Freude, mit Ihnen heute so ein bisschen zu sprechen. Und ich danke Ihnen sehr, dass Sie uns auch einen Einblick gegeben haben in Momente, von denen ja viele träumen. Und Sie sind dabei nicht immer ganz nüchtern geblieben, jetzt nicht falsch verstehen. Sie haben uns das auch sehr menschlich dargestellt. Und vor allem möchte ich Ihnen danken für den offenen Blick auf einen Beruf, der ja auch viel Verantwortung trägt und wenig Aufmerksamkeit sucht. Sie geben jetzt nicht jeden Tag Interviews. Deswegen herzlichen Dank, dass Sie mir Ihr Vertrauen geschenkt haben. Und ich danke euch fürs Zuhören. Und wenn ihr was aus dieser Folge mitnehmen möchtet, dann, dass Sicherheit, Orientierung und gute Entscheidungen nicht käuflich sind, sondern Zeit, Gespräch und Haltung brauchen. Alles Liebe, alles erdenklich Gute für Sie, lieber Herr Trabalski.
Vielen, vielen Dank und auch Ihren Hörerinnen und Hörern alles Gute für die Zukunft.
Das war Schüchtern bis Nüchtern, der Publicity-Podcast von André Puchter. Alle Infos zu dieser Folge auf www.schüchtern-bis-nüchtern.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Schlagerradio Podcast.